Ich habe eben gesagt, dass alle Veranstaltungen, die jetzt nicht oder Zusammenkünfte, die jetzt nicht dringend nötig sind, natürlich jetzt auch eingeschränkt und verboten werden. Wir haben das heute miteinander diskutiert und auch diesen politischen Beschluss gefasst. Das Ganze wird nun auch in den nächsten Tagen dann nochmal mit den entsprechenden Verordnungen untersetzt werden. Aber es ist ganz klar, nochmal diese Begegnungsmöglichkeiten leider auch im Kulturbereich müssen eingeschränkt werden.
Also Clubkultur ist ein Synonym für Nähe. Und Nähe ist leider genau das, was in einer Pandemie eben nicht geht.
Also erst hatte ich auch die ganze Zeit Hoffnung, dass es noch irgendwie bald wieder losgeht, aber die ist dann recht schnell verschwunden wieder und es fühlt sich länger an als ein Jahr, finde ich. Also fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Mein Leben hatte so viel Abwechslung vorher und so viele andere verschiedene Menschen immer gesehen und kennengelernt innerhalb einer Nacht und jetzt ist es wirklich jeden Tag das Gleiche, was ich mache. Jetzt bin ich bei UPS als B- und Entlader, nennt sich das, meine Stelle dort. Und ich lade LKWs und Sprinter ein und aus mit Paketen in der Abendschicht. Und ich bin froh, dass ich da einen Job bekommen habe. Aber trotzdem stehe ich da manchmal und denke mir manchmal, was mache ich da?
Das ist der Telekom Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur.
Wir sprechen mit DJs, Türstehern, Tänzern, Clubbetreibern und anderen Nachtmenschen.
Mein Name ist Gesine Kühne.
Und ich bin Jakob Töne.
Herzlich willkommen beim Electronic Beats Podcast. Hallo. Und willkommen zum Telekom Electronic Beats Podcast. Ich bin Gesine Kühne und das hier ist eine weitere Folge in Featureform. 13 Monate sind die Clubs schon zu. In den Nachrichten konnten wir erst kürzlich lesen, dass ClubmacherInnen in Berlin erst Ende 2022 mit dem normalen Clubbetrieb rechnen. Ein Jahr Clubschließungen. Dass es diesen Jahrestag mal geben wird. Eine Vermutung war vielleicht da. Aber gehofft haben wir doch alle anders. Alle, das sind die Menschen, die mit dem Clubleben eng verbandelt sind. Alle Gestalten, die die Nacht mitbestimmen. An der Tür, an der Bar, an den Plattenspielern, am Licht, auf der Tanzfläche. Diese Folge ist für euch, denn sie ist mit euch entstanden.
Hi, ich bin Kurosch, 20 Jahre alt und studiere seit 2,5 Jahren Mode- und Designmanagement hier in Berlin.
Hallo, ich bin die Line und ich habe in einem sehr bekannten Berliner Techno-Club hinter der Bar gearbeitet.
Mein Name ist Jay, ich bin Modedesigner und lebe seit 5 Jahren in Berlin.
Ich heiße Christine, ich bin 36 Jahre alt und habe als Türsteherin in der Clubszene gearbeitet.
Hi, ich bin Cheyenne, ich bin 23 Jahre alt, studiere zurzeit Kindheitspädagogik.
Ich bin Charlie, 24, ich bin freischaffende Filmemacherin und lebe in Berlin.
Mein Name ist Levin, ich wohne mittlerweile seit fast 6 Jahren in Berlin, habe vor ungefähr 5 Jahren mit 2 Freunden Set in Motion gegründet, das ist eine Partyreihe und ist auch auf dem Weg zu einem Label mittlerweile. Und unsere Partys haben wir im Watergate und in der Paloma veranstaltet.
Das ist Levin Schulte, 26 Jahre alt, ein DJ. Wir kennen uns eigentlich nur von Instagram. Da schrieb er mir auch, als ich mal fragte, wie ihr mit der Krise so klarkommt. Um seine Geschichte zu erfahren, haben wir uns zum Spazierengehen und Reden in Berlin-Kreuzberg getroffen.
Wir sind ja gerade auf der Oberbaumbrücke. Wenn du dich jetzt so halb zurücklehnst, aber bitte nicht zu doll,
ja,
dann siehst du was genau?
Erstmal das vereiste Wasser und ein Teil des Watergates, die Scheiben. Man kann sie ja ahnen. Man kann sie nicht ganz sehen durch den einen Brückenpfeiler. Aber man sieht das schöne Watergate, wo ich lange gearbeitet und aufgelegt habe.
In dieser Folge erzählt Levin von seinem Corona-Jahr. Und es wird immer wieder Statements von euch geben. Außerdem gibt es ein Update in Sachen Clubs. Ich habe Sebastian Riedel wieder gesehen. Er betreibt den Club Ritterbutzke. Ich wollte mal hören, wie es um unsere liebsten Tanzräume so steht. Und auch der Berliner Kultursenator Klaus Lederer kommt zu Wort. Aber erstmal zurück zu Levin und dem Club Watergate.
Was macht es mit dir, wenn du daran vorbeigehst oder das siehst?
Ich hab's ehrlich gesagt ziemlich vermieden, die Ecke. Ich war eigentlich jede Woche 3-4 Mal hier. Aber seit letztem Jahr März war ich, glaube ich, 3 oder 4 Mal insgesamt hier, nicht in der Woche, als das Watergate die Bar hatte. Und ja, es macht einen irgendwie wehmütig, traurig, aber es ist auch irgendwie ein Ort von Nostalgie, wo man gerne hin zurückkommt und gerne drauf schaut.
Wenn wir beide jetzt hier so draußen locker lässig lehnen, dann ist es für dich ja auch nichts Neues.
Nee, eigentlich nicht. Ich stand hier auch öfter an der Tür lockerlässig und habe ab und zu die Selektion gemacht, aber meistens stand ich hier an der Ecke.
Okay, lass uns mal genau in diese Ecke gehen.
Und hier sieht man die beiden Ringe, die hier angebracht sind, auf der und der Seite. Hier ist eigentlich eine Kette vor und hier kommt die Gästeliste hoch. Und das war mein Hauptplatz an der Tür.
Alles klar, über die Treppe kommt das normale Volk sozusagen, über die Rampe kommt die Gästeliste.
Ja, richtig. Und die DJs können hier mit den Koffern hochrollen natürlich.
Ja, okay.
Seit Mitte März 2020 hat hier kein Gast mehr angestanden. Die Clubs sind geschlossen, bleiben es auch. Wir erinnern uns an Pamela Schobes, Vorsitzende der Clubkommission, die im letzten Club-Feature vor 8 Monaten Folgendes sagte.
Wir waren die Ersten, die zugemacht haben. Danach kam der Lockdown für mehr oder weniger alle. Und danach konnte jede Branche irgendwie zumindest wieder so ein bisschen anfangen und hat so eine gewisse Aussicht, irgendwie so eine gewisse Perspektive. Und das ist sozusagen so ein bisschen das Unangenehme bei uns. Wir haben halt leider überhaupt gar keine Perspektive.
Seit diesem Interview ist es generell ruhig um die ClubbetreiberInnen geworden. Aber keine Sorge, den meisten Clubs geht es den Umständen entsprechend gut. Dazu später mehr. Aber vielen AkteurInnen der Szene, DJs zum Beispiel, geht es finanziell schlecht und oft nicht nur das. So wie eben Levin Schulte, der mit Aufträgen als DJ und mit seiner Partyreihe gut leben konnte. Bis zum 13. März 2020.
Also die ersten Monate saß ich, glaube ich, nur auf meiner Couch vor der PlayStation und habe gedacht, bald geht's wieder los. Aber dann wurde recht schnell klar, dass es nicht bald wieder losgeht. Und dann bin ich in solche Muster verfallen, die ich so nicht von mir kannte. Also ich war ein Typ, der immer unterwegs war, immer Freunde und Freundinnen getroffen habe. Und ich konnte irgendwie nicht ruhig sein. Ich wollte immer unterwegs sein, immer was erleben. Und dann bin ich so in Muster gefallen, wo ich teilweise nicht mehr raus wollte, was gar nicht typisch für mich ist. Ich habe Phasen, wo ich überfordert bin, den Müll rauszubringen. Ich bin überfordert, einkaufen zu gehen. So lebensalltägliche Dinge, die man einfach zwischen dem Club und Arbeitswahnsinn früher einfach so gemeistert hat, ohne Probleme, fallen mir wahnsinnig schwer und sind auch, ja, es erschreckt einen dann selber, aber man kommt schwer aus diesem Trott dann wieder raus. Mhm. Also es ist nicht immer so, aber die wiederholen sich immer solche Phasen. So, und dass man auch Schwierigkeiten hat, Leute zu treffen, was ja auch für die Szene ganz typisch und normal war. Man hat sich durch enge, schwitzige Clubs und Menschenmengen gedrängt. Und dass man dann irgendwie Panik hat, sich mit ein paar Leuten zu treffen, das ist ja gar nicht üblich und kannte ich so nicht von mir. So fast schon so ein bisschen Anpassungsstörung mäßig.
Krass, also du hast auf jeden Fall depressive Verstimmungen entwickelt mit irgendwie so angstähnlichen Zuständen, was ja definitiv kein schöner mentaler Zustand ist und was, glaube ich, auch vielen in der Pandemie so geht. Du hast ja nicht nur hier draußen gestanden, du hast auch gesagt, du bist DJ. Das heißt, du bist musikalisch aktiv. Und du hast mir auch geschrieben, dass das Studio auf einmal nicht mehr so dein Lieblingsort ist. Also wie sieht es denn jetzt aus? Was passiert mit der Musik? Was machst du gerade künstlerisch?
Also produktionstechnisch bin ich eh nicht so affin gewesen, auch vor der Pandemie nicht. Aber wir haben uns dann mit ein paar Freunden und Freundinnen habe ich mir dann ein Studio gemietet Anfang der Pandemie. Da war ich im Sommer noch recht motiviert, aber also ich zahle da auch meinen Beitrag für. Aber ich war seit Sommer, glaube ich, 3-mal da, ehrlich gesagt. Und eigentlich habe ich immer mein Hauptaugenmerk war auf Platten. Spielen zu Hause und ich habe mir auch irgendwann X-DJs zugelegt und hatte da wahnsinnig viel Spaß bei und habe teilweise 3-4 Stunden am Tag aufgelegt. Und jetzt ist es so, dass ich meine Plattenspieler manchmal anmache, eine Platte drauflege, einen Übergang mache und dann stehe ich da und denke mir so, ja, wofür mache ich das eigentlich? Und dann mache ich die Teile wieder aus. Und das ist so, eigentlich war es mein Lieblingsort in meiner Wohnung, aber das ist ja schon lange nicht mehr. Weil ich irgendwie, ja, ich weiß da nicht, wofür ich das mache und ja, mir macht es gar nicht mehr so viel Spaß wie vorher.
Levin hat als Jugendlicher schon mal Angststörungen und depressive Episoden von einer Kinder- und Jugendpsychologin attestiert bekommen. Doch seit er in Berlin lebt und kreativ arbeitet, geht es ihm gut. Bis zum ersten Lockdown.
Hast du irgendwie auch mit deinen Freunden darüber gesprochen oder irgendwie auch professionell mal darüber geredet, was gerade passiert ist und wie du das am besten verarbeitest? Holst du dir da Hilfe von außen?
Ich glaube, es ist ein großes Privileg, dass ich mit meinen Freunden und Freundinnen darüber sprechen kann und auch sehr offen mit dem Thema umgehen kann. Auch in meiner Familie, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man da einen Rückhalt hat. Und das ist auch nicht selbstverständlich, das weiß ich. Und ich hole mir Hilfe und bin bei einer Therapeutin, jetzt seit 3 oder 4 Sitzungen gerade. Und mit der versuche ich das gerade so ein bisschen aufzuarbeiten, was da passiert ist in der Zeit mit mir. Und wir versuchen so ein paar Punkte, so Triggerpunkte herauszufinden, die mich halt negativ stimmen. Und ja, da hole ich mir Hilfe und hoffe, dass ich da mit ihr zu Lösungen komme, dass es mir wieder besser geht.
Levin hat sich einen Therapieplatz besorgt. Und das ist ein richtiger und sehr wichtiger Schritt. Wenn ihr euch ähnlich fühlt, macht es wie Levin. Redet darüber. Mit FreundInnen und Familie zum Beispiel. HausärztInnen sind auch immer ein guter Anlaufpunkt, wenn man sich noch unsicher ist, wo man anfangen soll. Traut euch, um Hilfe zu bitten. Denn viele Aufgaben scheinen in einem labilen Zustand nicht machbar zu sein. Und niemand muss sich für mentale Krankheiten schämen. Clubleben ist nicht nur für KünstlerInnen wichtig. Clubs sind soziale Räume, die gerade für marginalisierte Gruppen wichtig sind.
Mein Name ist Jay, ich bin Modedesigner und lebe seit 5 Jahren in Berlin. Ja, durch die Schließung ist der Safe Space von vielen queeren Leuten weggebrochen. Ich selber bin schwul oder queer und mein Dating begrenzte sich eigentlich immer auf Besuche in Clubs oder Bars. Genau, Online-Geschichte ist meist eher körperlich bei uns und ich sehe das gerade nicht so sinnvoll. Daher habe ich jetzt seit gut einem Jahr nicht gedatet.
Hallo, ich bin die Lina und ich habe in einem sehr bekannten Berliner Techno-Club hinter der Bar gearbeitet. Und in den folgenden Monaten und auch heute noch stelle ich immer wieder fest, wie sehr mir dieser Job fehlt, wie sehr ich auch von diesem Job gezehrt habe, wobei es darum eigentlich aber auch eher um den Kontakt zu den Gästen ging und die positive Grundstimmung, die im Club immer gegeben war. Und der soziale Aspekt, der auch dahinter steckt. Denn meiner Meinung nach tun unsere Clubs in Berlin, in ganz Deutschland, auch vieles für unser soziales Miteinander. Und es sind einfach Orte, an denen wir unseren Alltag ablegen können, an dem wir sein können, wie wir sein möchten und aus denen wir Kraft schöpfen können.
Ich bin Charlie, 24. Ich bin freischaffende Filmemacherin und lebe in Berlin. Also für mich fühlt es sich eben gerade so an, als wäre da ein sehr großes Loch in meinem Leben. Weil für mich war dieses Feierngehen eigentlich immer auch eine Art therapeutischer Eskapismus. Weil Clubraum eben auch die Möglichkeit bot, sich eben abseits von einer normativen oder von einer heteronormativen Gesellschaft solche kleinen Utopien zu ertanzen. Also mit seiner Community, mit den Leuten, die man sich eben als Familie ausgesucht hat. Und das war eben therapeutisch, weil es so ein totaler Gegenpol zum Alltag war, den man auch gebraucht hat, also den ich auch gebraucht habe. Und das war auch immer fruchtbarer Boden für verrückte Ideen. Und seit Corona fehlt dem Leben irgendwie dieses Gleichgewicht und auch diese Höhepunkte. Und langsam schlaucht es einen natürlich. Also momentan ist alles irgendwie extrem vorhersehbar geworden. Also es fehlt diese Spontanität. Und ich vermisse auch diese Magie, die entsteht, wenn man sich an einem Wochenende mal einfach hat treiben lassen. Und also es fehlt der Rhythmus, dieses Kollektive, dieses Freisein. Und ich glaube, das ist für Leute wie mich und auch für viele andere total essentiell gewesen. Und vielleicht ist es jetzt in den Augen der Allgemeingesellschaft meckern auf hohem Niveau, aber ich merke schon, dass mir etwas Großes fehlt und dass mir das alles ziemlich wichtig ist. Deshalb mache ich ja auch Filme drüber. Ja, und ich kann der Situation aktuell leider nichts Positives mehr abgewinnen.
In der sogenannten Technometropole Berlin hat die Politik schon längst erkannt, dass Clubs wichtig sind für die Stadt. Zum einen wirtschaftlich, aber auch kulturell. Dennoch, auch seitens der Politik hört man aktuell sehr wenig über Clubs. Ein Grund, mich per Zoom mit dem Kultursenator Klaus Lederer von der Partei Die Linke zu unterhalten. Willkommen, Klaus Lederer, ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch, sehr schön.
Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, über eins Ihrer liebsten Themen zu sprechen. Das will ich jetzt einfach mal behaupten, weil Sie ja auch Clubgänger sind.
Im Augenblick natürlich nicht, wie wir alle nicht.
Ja, genau. Ja. Letztens habe ich eine Diskussionsrunde mit Ihnen gesehen und bei diesem Gespräch, und das liegt vielleicht auch daran, dass ich mich mit der Thematik so ein bisschen mehr befasse, da war ich echt ein bisschen enttäuscht, dass nichts Neues so zu hören war. Wenn man sich ja so mit den Leuten in der Clubkultur befasst oder auch mit ihnen befreundet ist, also im regen Austausch steht, da ist ja eine Frage immer die erste: Was ist denn jetzt? Also man hört immer wieder dasselbe, es fließen Gelder, aber man hört nichts über Konzepte, die eventuell entwickelt werden, über Schnelltests an den Türen, über Möglichkeiten vielleicht auch im Sommer Open-Air-Flächen zu bespielen.
Ja, die Enttäuschung kann ich total nachvollziehen, weil ich trage die natürlich auch in mir. All diese Dinge sind derzeit komplett unklar. Trotzdem arbeiten wir natürlich weniger in Clubs derzeit als in anderen Kultureinrichtungen, schon auch an Piloten. Bei Clubs gibt es oft die Besonderheit, dass die Belüftungssituation eine eher schwierige ist. Also wir haben dort, wo wir keine Außenbelüftung haben, also wo keine Frischluftzufuhr direkt in die Einrichtungen kommt und ein stündlich etwa fünffacher Frischluftumschlag erfolgt, keine Sicherheit, dass nicht durch die Aerosolübertragung Menschen angesteckt werden, wenn eine Person im Raum ein Superspreader oder eine Superspreaderin ist. Das macht die Situation so kompliziert. Und trotzdem kann ich zumindest sagen, wir wissen natürlich, dass draußen mehr geht als drinnen. Und wir haben im vergangenen Sommer auch schon gesehen, dass manche Dinge draußen gehen. Natürlich gelten aber auch da die Grundregeln weiter, dass man Abstand halten muss, dass man gegebenenfalls auch eine Maske aufsetzen muss. Also das, was ich mir unter Clubkultur erinnere, jedenfalls was den Feieraspekt angeht, sieht natürlich anders aus. Das verbindet sich jetzt nicht damit, dass man erstmal einen Haufen Regeln auswendig lernt.
Regeln auswendig lernen an Orten, an denen der Fokus sonst auf Hedonismus liegt. Klaus Lederer sagt über das ungezwungene Clubleben, dass dieses erst zurückkehren kann, wenn es Herdenimmunität gäbe. Was mich ja wirklich fragend hinterlässt: Sie haben doch einen ganz engen Kontakt so zu ClubmacherInnen, also zur Szene selbst. Gibt es da nicht Verzweiflung? Also ich habe ganz viele verzweifelte Stimmen so in meinem Freundeskreis, gerade zum Beispiel bei so non-binären Personen, bei queeren Personen, die gerade keine Zusammenkunftsmöglichkeiten mehr haben. Und die ist ja total wichtig, also weil Clubs ja auch immer safer Spaces sind. Also es geht ja nicht nur um Hedonismus und Jet Set, sondern Clubs haben ja so einen ganz wichtigen sozialen Aspekt und den darf man nicht aus den Augen verlieren, weil es einfach wirklich zum psychologischen Problem, eventuell sogar Selbstmorden führen kann. So drastisch das klingt, aber ist halt so.
Also zum einen glaube ich auch, dass die Clublandschaft Berlins ein Stück weit auch zur Landschaft der Freiräume gehört, die Berlin überhaupt zu der Stadt werden lassen, die sie ist. Und insofern ist es natürlich so, dass nicht nur die Tatsache, dass die Clubs, sondern also man kann das für die gesamte queere Infrastruktur so beschreiben oder auch für das Empowerment von beispielsweise Geflüchteten, die ja auch ganz dringend darauf angewiesen sind, Kontakte und Solidarität untereinander und mit anderen zu organisieren. Es lässt sich eigentlich im Großen und Ganzen sehr, sehr klar sagen, dass diejenigen, die sowieso strukturell marginalisiert sind in einer Gesellschaft, von dieser Pandemie noch mal viel drastischer getroffen werden. Ja? Also ich habe das immer auf das Bild gebracht, auf das recht einfache Bild für die Mehrheitsgesellschaft. Es lässt sich mit zwei Einkommen in einer schicken Wohnung in Dachterrasse einen Lockdown besser überstehen als alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern auf 2,5 Zimmern, die dann Homeschooling, Homeoffice, Kindererziehung, Care-Arbeit, all das zusammenbringen muss. Und natürlich bin ich mir dessen völlig bewusst, dass diese Lockdown-Situation mit Isolation, mit verschärfter psychologischer Belastung verknüpft ist und dass sie natürlich auch Solidaritätsbänder zerreißt. Das Problem bleibt trotz alledem, dass diese Erkrankung respiratorisch, also über die Atemwege, übertragen wird und dass deswegen die Begegnung von Menschen erst einmal per se ein Risiko ist.
Der Kultursenator hat in Berlin dafür gesorgt, dass in der Hauptstadt Familie anders definiert wird als in konservativeren Bundesländern. Denn Berlin ist durch seine Beliebtheit bei vielen jungen kreativen Menschen, die aus allen Ländern der Welt hierher ziehen, die Stadt der gewählten Familie.
Also während in Bayern von der Familie geredet wurde, wurde in Berlin von Wahlverwandtschaften gesprochen. Während in anderen Bundesländern von Verwandten ersten Grades diskutiert wurde, wurde hier in Berlin von Menschen aus anderen Haushalten gesprochen, mit denen man sich aber in einem bestimmten Rahmen treffen kann. Natürlich nur, wie es die pandemische Situation zulässt. Wir haben hier in Berlin einiges getan, um gerade ausgegrenzten, marginalisierten das Leben in der Pandemie möglichst leichter zu machen. Trotzdem bleibt die schwierige Abwägung immer die, Maßnahmen aufrechtzuerhalten, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Und diese neue Variante scheint ja also sich feilschnell zu übertragen. Das ist ja wirklich ein ernsthaftes Problem. Und auf der anderen Seite trotz alledem auch den besonderen Situationen von Menschen Rechnung zu tragen, deren Lebenssituation sonst wirklich verheerend wäre. Es geht auch mir so und ich bin mit Sicherheit ein absolut privilegierter Mensch, dass mir richtig was fehlt im Leben. Also auch der Besuch im Club und sei es, wie gesagt, eher auf der soziokulturellen als auf der Ebene des Partymachens, das fehlt. Na klar fehlt das. Und selbst ich, der ich wirklich, wie gesagt, eigentlich nichts auszustehen habe, merke natürlich, wie sozusagen so ein Dauerblues über mir liegt, über mir schwebt. Und deswegen arbeite ich natürlich auch an einer möglichst rationalen Strategie der Pandemiebekämpfung, damit wir möglichst schnell in eine Situation kommen, Stück für Stück immer weitere Teile des gesellschaftlichen Lebens wieder sicher zurück ans Netz bringen zu können, weil dieses permanente rein in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln, was also ja auch zum Teil nicht unbedingt einer wirklich rationalen Grundlage folgte, das ist, glaube ich, zermürbend. Für viele Beteiligte einfach zermürbend.
Zurück zu Levin Schulte. Der 26-jährige DJ und Veranstalter hat in der Pandemie keinen Dauerblues, sondern erlebt depressive Episoden. Er wird vom aktiven Nachtmenschen zu einer verunsicherten und überforderten Person mit Angstmomenten. Selbst Müll runterbringen fällt ihm schwer. Levin hat sich Hilfe bei einer Therapeutin gesucht und nach langer Lethargie einen neuen Job angefangen.
Aber jetzt bin ich bei UPS als B- und Entlader, nennt sich das, meine Stelle dort. Und ich lade LKWs und Sprinter ein und aus mit Paketen in der Abendschicht.
Du sagst, das holt dich aus deinem Trott raus, was ja wichtig ist, um aus so depressionsartigen Geschichten rauszukommen. Wirklich ganz, ganz wichtig, wieder so eine Struktur reinzubringen ins Leben, dass man aufstehen muss und so weiter. Dennoch bist du ja künstlerisch veranlagt. Ist das für dich ein Schlag ins Gesicht oder kannst du damit umgehen?
Also erstmal bin ich gerade ziemlich dankbar, dass ich überhaupt wieder arbeiten kann, weil das ja nicht selbstverständlich ist in der Pandemie. Und ich bin froh, dass ich da einen Job bekommen habe. Aber trotzdem stehe ich da manchmal und denke mir manchmal, was mache ich da? Weil mein Leben hatte so viel Abwechslung vorher und so viele andere verschiedene Menschen immer gesehen und kennengelernt innerhalb einer Nacht. Und jetzt ist es wirklich jeden Tag das Gleiche, was ich mache. Und es ist keine Abwechslung mehr da auf der Arbeit.
Levin erzählt mir seine Geschichte bei einem langen Spaziergang. Ich habe mich entschieden, ihn zu interviewen, weil seine Geschichte stellvertretend für viele in der Szene steht. Existenzangst, Ohnmacht und im schlimmsten Fall eine Depression. Auch das Umsatteln, Neudenken, zumindest für den Moment, beschreibt die Szene ganz gut. Viele Menschen aus der Veranstaltungsbranche arbeiten aktuell zum Beispiel im Gesundheitsamt oder im Impfzentrum. Sie kümmern sich um Impftermine, begleiten die Impflinge zu ihrer Impfkabine, füllen Formulare aus, halten verunsicherte RentnerInnen bei Laune. Weil sie wie Levin etwas tun möchten. Nicht nur rumsitzen und auf Corona-Hilfen warten. Der Kultursenator Klaus Lederer ist sich bewusst, welche Last auf vielen AkteurInnen liegt.
Wir haben hier in Berlin gleich am Anfang den Solo-Selbstständigen enorm geholfen, werden da jetzt auch noch mal versuchen, die Bundeshilfen, die jetzt neu, endlich, ein Jahr später, auch da haben wir aber mit Erfolg eine Bundesratsinitiative gestartet, jetzt endlich passiert ein bisschen was in dem Sektor. Da werden wir auch noch mal gucken, ob wir da nachlegen können. Und wir sind hier in der Kulturverwaltung auch gerade dabei, eine Art Anschlussprogramm zu entwickeln. Derzeit sichern wir ja nur die Liquidität, wenn es wieder losgehen kann. Dann braucht es auch sowas wie Anschubfinanzierung. Dann muss man möglicherweise auch Corona-bedingte Kredite ablösen, damit die Betriebe nicht völlig überschuldet in die Post-Corona-Zeit starten.
Sie haben auf jeden Fall so ein paar Sachen beantwortet, die ich auch im Kopf hatte. Ich weiß von Freunden, die Clubs betreiben, die haben Kredite aufgenommen, die wahnsinnig groß sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das bisschen Unterstützung vorne und hinten gar nicht reicht, wenn man zum Beispiel Fixkosten von 80.000 Euro im Monat hat durch Miete und MitarbeiterInnenbezahlung zum Beispiel.
Ich weiß auch von einem Club, Namen, keine Namen jetzt hier, die haben einen Kredit aufgenommen für eine sehr, sehr lange Zeit, um über diese Phase hinwegzukommen. Und das hat sie dann mit dem Problem, als sie dann bei uns einen Antrag gestellt haben, waren sie liquide. Was ein Problem ist. Wir haben natürlich auch von Clubs Summen von 80.000 im Monat übernommen, wo es diese Kredite nicht gab. Sodass wir jetzt eben gesagt haben, okay, wir haben denen, die diese Kredite nicht bekommen haben, aus welchen Gründen auch immer, jetzt unmittelbar und laufend geholfen. Und denjenigen, die mit Krediten über diese Zeit dann gekommen sind, da werden wir danach gucken müssen, ob wir ihnen dann helfen können, indem wir ihnen quasi nachträglich die Kreditlasten zumindest ein Stück weit abnehmen. Ob komplett, müssen wir sehen. Das aber, wie gesagt, ist alles noch in der Entwicklung. Noch sind wir ja mittendrin und noch versuchen wir einfach, ein bisschen auch auf Sicht fahrend, das fortzusetzen, was wir jetzt als Grundhilfenstruktur haben. Und da sind zumindest meine Feedbacks, dass die Kredite jetzt erstmal ganz, ganz vielen helfen, die sonst tatsächlich längst hätten zumachen müssen.
Das ist ganz großer Dun, Sebastian Riedel. Betreiber vom Club Ritterbutzke habe ich bereits im Sommer 2020 für die letzte Feature-Folge getroffen und begleitet. Er hat mich ein bisschen durch seine Krise bzw. die eines Clubmachers mitgenommen. Er hat erzählt, welche Auswirkungen Corona auf den Club und auf die MitarbeiterInnen hat. Wir haben offen über Finanzen geredet. Er hat nämlich um die 85.000 Euro Fixkosten im Monat, die er mit einem Kredit begleicht. Er hat mit mir seine Ideen geteilt, mich zur Ortsbegehung mitgenommen. Neulich habe ich eine SMS von ihm bekommen mit einem Link. Testcenter Berlin-Kreuzberg, Ort Ritterbutzke. Ein bisschen über ein halbes Jahr ist vergangen und ich möchte ein Update. Sitzen wieder in deinem Büro. Dein Club ist jetzt ein Testcenter geworden, ja?
Ein Teil von meinem Club. Also wir haben so einen Eventraum, der ist schön ordentlich und sauber, nicht so ein schmuddeliger Berliner Techno-Club.
Warte, ist es der, den du mir gezeigt hast, wo ganz viel rumstand, wo so Handwerkliches sonst gemacht wurde?
Das war eine Zeit lang jetzt Abstellraum und jetzt ist es ein Covid-Testcenter, genau.
Und was ist sonst so passiert? August, glaube ich, September, haben wir so das letzte Mal kontaktet. Was ging da so vor? Also hat sich irgendwas finanziell geregelt? War klar, dass hier gar nichts mehr läuft für noch mindestens anderthalb Jahre oder so? Was war so im Clubleben los?
Wie viel Zeit hast du jetzt? Nee, also war unglaublich viel los. Also wir haben ja erstmal sozusagen die Saison zu Ende gebracht mit unserem Kulturgarten, was ganz gut war und schön war. Wir haben dann das Konzept dann noch so ein bisschen angepasst und wollten gerade sozusagen in die Wintersaison steigen und dann ging die höher gehende Inzidenz unserer Planung entgegen und wir haben dann wie alle Clubs irgendwie über den Winter gar nichts gemacht. Ich bin auch irgendwie nochmal weggefahren irgendwie so, weil ich dann auch irgendwie ein krasses Jahr hinter mir hatte und so ein bisschen sind unsere Sachen hier eingeschlafen. Und dann haben wir parallel natürlich trotzdem irgendwie ganz viel gearbeitet, was diese ganzen Förderungen angeht. Wir haben glücklicherweise mittlerweile ein ganz, ganz gutes Gefühl, dass man irgendwie mit den Förderungen, die aktuell zur Verfügung stehen, auch durch die Krise kommen. Mhm. Aber es ist halt auch mega aufwendig und schwer, irgendwie die alle zu kriegen. Also das ist schon echt schon... Man braucht da schon irgendwie, glaube ich, ein extra Studium dafür irgendwie teilweise.
Sitzfleisch vielleicht so.
Nee, ansonsten habe ich natürlich ganz viel mit der Clubkommission und mit der Livecom irgendwie gearbeitet und an Exit-Strategien gearbeitet. Ganz viel irgendwie über Teststrategien zum Beispiel, bis dahin, dass ich dann hier selber so ein Testcenter aufgemacht habe. Auch jetzt innerhalb von 5 Tagen aus dem Boden gestampft, weil wir auch so bestimmte Vorarbeiter schon geleistet hatten. Und sind irgendwie sehr überrascht, wie gut die Resonanz darauf auch ist. Und ich bin auch ganz stolz irgendwie, dass wir hier da mit so einem Testcenter auch so ein bisschen unseren Beitrag leisten können. Genau.
Dass wir einen Beitrag leisten, da sagst du was, das geht ja, glaube ich, vielen KünstlerInnen und so, genauso wenn die jetzt im Impfzentrum oder so arbeiten, ne? Dass sie denken so, komm, schneller aus der Krise raus, können wir auch schneller wieder künstlerisch aktiv werden. Clubkommission hast du gerade erwähnt, du machst da jetzt auch noch ein bisschen mehr. Ihr habt ein ganz enges Verständnis, Kommunikation mit dem Kultursenat. jetzt gibt es so eine Testveranstaltung, die auch wichtig ist. Obwohl ich gestern, als ich so die Nachrichten las und die Zahlen sah, ich so, darf man das dann eigentlich machen? Aber ich glaube, Klaus Lederer sagt, gerade jetzt müssen wir sowas machen, um eventuell irgendwann mal Exit-Strategien wirklich auf dem Tisch zu haben.
Ja, wir haben mit dem Kultursenat eine Exit-Strategie und diese Pilotveranstaltung irgendwie konzipiert. Und der Sinn ist ja dahinter, dass wir was beweisen, was halt funktioniert. Und eigentlich ist es auch so ein bisschen unabhängig von der Inzidenz, weil der Beweis soll ja angestellt werden, sozusagen, dass wir wieder sichere Veranstaltungen machen können. Und da ist fast ein bisschen unabhängig davon, irgendwie, ob der Virus jetzt ein bisschen mehr verbreitet ist oder ein bisschen weniger. Weil wir müssen im Endeffekt irgendwie für möglichst hohe Sicherheit irgendwie so liefern. Der Test ist aber auch in erster Linie irgendwie, der ist ein ganz kleiner Anfang, muss ich doch dazu sagen, der ist in erster Linie dafür da, um einen Eindruck zu bekommen, wie kann man mit diesen Schnelltests, mit diesen, die jetzt sehr viel verfügbar sind, sozusagen überhaupt sowas machen. Also es ist ja in keiner Weise so, dass wir müssen ja trotzdem Abstand halten, wir müssen trotzdem Masken tragen die ganze Zeit. Wir haben aufwendige Hygienekonzepte, man darf bei den Veranstaltungen nichts trinken irgendwie oder es gibt keine Bar, besser gesagt. Und man muss halt auch sagen, dass wir sind natürlich ganz froh, dass wir bei diesem Testpiloten hier in Berlin mit der Hochkultur da sozusagen an einem Tisch sitzen. Also wir waren in der Philharmonie, in der Deutschen Oper, Berliner Ensemble und weiteren Theatern und so. Und es ist natürlich eine tolle Sache, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, irgendwie mit den großen Häusern sozusagen gleichmäßig ernst genommen zu werden. Aber andererseits muss man halt auch sagen, dass wir natürlich einen Club, also natürlich auch die Clubs wieder offen öffnen wollen. Und der erste Test, den wir machen, der ist halt dem, was wir eigentlich für die Clubs eigentlich wollen, noch extrem weit entfernt. Also wir reden hier davon, dass wir ein bestuhltes Konzert machen mit Schachbrettmuster, also mit 1,50 Meter Abstand zwischen den Leuten. Mit Maske und so, das ist natürlich irgendwie für ein Clubkonzert irgendwie jetzt nicht das Schönste.
Das Clubkonzert, von dem Basti hier spricht, findet noch am gleichen Abend des Interviews statt. Und zwar im Sälchen vom Holzmarkt. Perspektive Kultur nennt der Senat das Pilotprojekt. Zudem gehört ein Schnelltest, der im Ticketpreis inbegriffen ist.
Also die Nase ziehen? Ah, okay. Macht ihr nur Nase?
Nein. Tief in beiden Nasenlöchern wird für einen Antigen-Schnelltest gebohrt. Eine Viertelstunde später kann ich das Ergebnis über einen QR-Code direkt auf meinem Handy ablesen. Negativ. Am Abend zeige ich die Mitteilung dem Türsteher am Sälchen. Ein Platzanweiser bringt mich zum Stuhl, erklärt noch Verhaltensregeln. Zum Beispiel, dass ich nach dem Konzert erstmal sitzen bleiben soll. Es würde Reihe für Reihe dann rausgelassen. Ein Szenario, das insgesamt bei den VeranstalterInnen gemischte Gefühle auslöst. Ein Ausschnitt aus der Begrüßung von Christoph Klenzendorf und Steffi Lotter vom Holzmarkt.
Weil es ja doch ein bisschen ein besonderer Abend ist, dachten Lotter und ich, wollen wir euch auch begrüßen.
Hallo.
Genau. Nee, jetzt sind wir 60 Leute heute hier in dem Raum und hatten alle irgendwie die gleiche Prozedur. Wir haben ein Ticket gekauft, sind zur Teststation, sind wieder dann hierher, haben fünfmal unsere Daten eingegeben.
Telefonnummer auch.
Ist okay, jetzt gerade so wie es ist. An der Stelle wollen wir aber, wenn wir sowas hier veranstalten, dann nochmal sagen, das ist jetzt okay, wir wollen aber so schnell wie möglich wieder davon wegkommen zu einem Normalzustand, da wo wir herkamen, vor der Pandemie.
Zwei Stunden auf einem Stuhl folgen, fast 2 Meter von meiner Abendbegleitung entfernt. Musikalisch ist das Konzert aber eher zum Tanzen als zum Sitzen geeignet. Doofes, aber machbares Gefühl, um mal wieder unter Menschen zu sein und Musik lauter als in Zimmerlautstärke zu genießen. Das sagt auch Zuschauerin Doris Mampe.
Ich fand es fantastisch, mal wieder ein Konzert zu sehen und zu hören vor allem, weil ich das wirklich vermisst habe, die Musik und überhaupt Kunst in der Zeit. Also es ist mit Sicherheit eine eingeschränkte Erfahrung und es wäre schöner, mit mehr Leuten zusammen zu sein.
Die Begeisterung hält sich bei Stefan Posé in Grenzen. Die Musik sei cool gewesen, aber der Rest eine Entwürdigung.
Ich muss ganz ehrlich sagen, am liebsten wäre ich eigentlich direkt wieder rausgerannt, weil ich auf einmal in diesem kleinen weißen Viereck saß. Du hast die ganze Zeit diese Maske auf, also du siehst eigentlich aus wie so ein Roboter und du kannst nichts trinken.
Er habe sich gefühlt wie eine Laborratte, sagt der Konzertgast Stefan. Ganz so schlimm fand es meine Begleitung Jakob Mandler nicht. Das Viereck allerdings auch bei ihm ein Thema.
Es war eigentlich total schön. Es hat sich aber trotzdem ein bisschen komisch angefühlt, weil man in diesen kleinen Karree eingeschlossen ist, nicht so richtig weiß, darf ich jetzt aufstehen oder nicht, darf ich tanzen oder nicht, und man eigentlich quasi wie festgekettet ist an diesem kleinen Stuhl, in dieser kleinen Menge an Menschen rumsitzt, rumgammelt fast schon und darauf wartet, dass es zu Ende geht, ohne wirklich mitempfinden zu können, was da auf der Bühne abgeht. Und die Emotionen freizulassen, die man eigentlich gehabt hätte, wenn man den Po dazu wackeln lassen könnte.
Am Abend nach der Veranstaltung verschickt die Clubkommission noch die Pressemitteilung, dass die Veranstaltung ein Erfolg gewesen sei. Nur 2 Tage nach der Veranstaltung wird das gesamte Projekt Perspektive Kultur dann doch erstmal ausgesetzt. Die Inzidenz ist zu hoch.
Ich heiße Christine, ich bin 36 Jahre alt und habe als Türsteherin in der Clubszene gearbeitet, hauptsächlich in der Renate und in der Else, zusätzlich noch Conceptual und Sisyphos, war knapp 1 Jahr im Berghain und andere Clubs wie Schwurz, Birgit und Bier gehörten auch dazu. Ich war also sehr verankert in der Clubszene, sowohl als Außenstehende in der Sicherheitsfunktion, genauso aber auch als total eingefleischte Teilhabende und ja, genauso ein gleichwertiger Part der Community wie auch die Gäste, die ich betreut habe. Von daher ist mein Rückblick auf das vergangene Jahr genauso zweischneidig, wie ich auch die Position hatte. Als Privatperson muss ich sagen, war ich sehr froh über diesen Break und über diese plötzliche Auszeit, sowohl für unsere Gesellschaft als auch für mich persönlich. Bin sehr dankbar, weil ich die Chance bekommen habe, meine Perspektive zu ändern, mich weiterzuentwickeln. Andererseits bin ich auch sehr traurig und sehnsüchtig, wenn ich an die ganzen Zeiten, an Zeitverlust, an diese Flucht, die ja auch was Positives ist, zurückdenke, weckt das auf jeden Fall meine Empathie und ich muss viel an die Seelen denken, die uns in den Clubs besucht haben, wie es denen wohl geht, wie die die Pandemie überstanden haben. Ich bin zwar in vielem Kontakt mit ganz vielen Kollegen noch, und wir tauschen uns aus und es, ich weiß auch, dass viel Entwicklung gerade in den Clubs vorherrscht. Aber ja, so sehe ich doch die Zukunft mittlerweile, vor allem in Anbetracht der neuen Entwicklungen, mit sehr viel Sorge entgegen. Und vielleicht finde ich mich auch schon in so einer Art Trauerphase und befürchte einen sehr, sehr starken Einbruch und einen sehr, sehr starken Verlust. Unabhängig davon, dass die Clubs aufmachen können und wir wieder den Betrieb aufnehmen als technisches Objekt, vielmehr als das große Verbindungsstück und die große Freiheit, die wir alle hatten.
Hi, ich bin Kurosch, 20 Jahre alt und studiere seit 2,5 Jahren Mode- und Designmanagement hier in Berlin. Und seit meinem Teenageralter gehört definitiv Feiern auch zu meinen Freizeitaktivitäten dazu und das bezieht sich auf so viel mehr als einfach in einen Club gehen und tanzen. Für mich ist ein Club ein Ort der Begegnungen, wo ich sehr viele neue, interessante Menschen kennenlerne, mit denen ich über jegliche Themen, auch politische Themen, einfach austausche und mich somit inspirieren lassen kann. Aber es ist auch ein Ort, der einfach ein unglaublicher Safe Space ist, wo ich mich wohlfühle, wo ich weiß, dass ich so sein kann, wie ich will, wo ich modisch mal ganz verrückte Sachen ausprobieren kann, ohne dass ich mir irgendwie Sorgen machen muss, dass ich blöd angeguckt werde oder blöd angemacht werde. Das ist einfach ein sehr, sehr besonderer Ort. Und dann laut Musik und sich einfach mal am Wochenende nach dem ganzen Uni- und Arbeitsstress in Ekstase zu tanzen und ja, einfach bei einer Trance zu sein, sag ich mal. Das fehlt einfach unglaublich. Und auch wenn man dadurch jetzt vielleicht in seiner Freizeit, in den kleinen Treffen, die irgendwie möglich sind, sich vielleicht auch mal schick zurecht macht, das Ganze kommt einfach der ganzen Kultur, die ja wirklich hinter Clubs steht, nicht nach. Also es ist leider einfach nicht vergleichbar und ich träume jetzt einfach schon wirklich eigentlich täglich wieder einfach davon, mich wieder mit meinen FreundInnen fertig zu machen für einen Club und dass man dort wieder neue interessante Menschen trifft, sich weiter inspirieren lässt und somit auch neue Energie schöpft für die nächste Woche oder auch einfach die nächste Zeit und hoffe, dass nach dieser Krise diese Orte nach wie vor bestehen bleiben, weil ich glaube, mein Leben wäre bisher definitiv nicht so verlaufen, wie es bisher verlaufen ist, hätte ich diese besonderen Orte nicht gehabt.
Hi, ich bin Cheyenne, ich bin 23 Jahre alt, studiere zurzeit Kindheitspädagogik und bin nun seit circa 6 Jahren aktiv in der Raver- und Techno-Szene unterwegs. Und mein liebster Spot hier in Berlin war tatsächlich das KitKat, was mir unendlich fehlt. Jetzt 1 Jahr mit Corona, 1 Jahr kein KitKat-Besuch, wirkt sich bei mir tatsächlich in mehreren Punkten aus. Einmal, dass mir unfassbar die soziale Komponente fehlt, die man eben, ich denke, bei jeglicher Feierei irgendwie hat. Nicht nur mit seinem eigenen Freundeskreis, mit dem man immer wieder aufs Neue ordentlich bondet, sondern auch mit neuen Leuten, die man kennenlernen darf und neuen Input, den man immer wieder bekommt. Bei mir ist es ebenfalls noch die sexuelle Komponente, die beim KitKat reinspielt, da ich dort ja auch meine sexuellen Fantasien ein bisschen ausleben darf, wenn ich feiern gehe. Und das darf ich mir natürlich gerade überhaupt nicht so leisten und merkt man auch auf jeden Fall sehr, sehr arg. Ich habe ein krasses, krasses Bedürfnis danach, egal was für Musik ich höre, zu tanzen. Also ich finde schon, dass das schon irgendwie ein Ausgleich ist zum Alltag. Und wenn der nicht gegeben ist, ist man schon auch irgendwo unausgelassener und gestresster. Und ich merke das immer wieder aufs Neue, sobald echt ein guter Beat irgendwo gespielt wird, dass man echt direkt so harte Cravings nach einer richtig wilden Nacht bekommt. Und ich habe gemerkt, dass der Drogenkonsum, der natürlich auch ein Teil meiner Raver-Kultur ist, sich tatsächlich nicht unbedingt im Konsum an sich geändert hat, sondern eher, was ich konsumiere. Also es ist auf jeden Fall nicht weniger geworden. Es hat sich eher was an den Substanzen geändert.
Das höre ich übrigens auch viel, dass der Drogenkonsum bei RaverInnen nicht unbedingt nachgelassen, sondern bei manchen solche Ausmaße angenommen hat, die eher Suchthilfe als Eskapismus schreien. Egal, welche Nachtgestalten sich gemeldet haben. Die Verzweiflung über den aktuellen Wegfall der Clubs ist deutlich hörbar. Denn neben Ekstase und Hedonismus sind diese Räume für viele Menschen soziokulturelle Begegnungsstätten und eben auch Safer Spaces. Der Kultursenator Klaus Lederer hat es in unserem Gespräch zugegeben. Marginalisierte Gruppen haben es eh schon schwerer als Menschen, die weitestgehend dem normativen Bild der Gesellschaft entsprechen. Diese Krise lässt sie vereinsamen. Noch einmal zurück zu Levin Schulte. Auch wenn es vielleicht noch eine Weile dauern mag, bis er wieder in einem schwitzigen Raum vor vielen tanzenden Menschen spielen kann. Ab und zu legt der DJ trotzdem auf. Für Streams.
Golden Gate, Sisyphos, solche Geschichten.
Wie hat sich das angefühlt? Wie war das so?
Das war sehr schön, weil man mal wieder das Gefühl hat, irgendwie gehört zu werden und gesehen zu werden. Und es hat mir schon immer ziemlich viel Kraft gegeben, muss ich sagen. Und weil man auch teilweise wusste, okay, jetzt gucken meine Freundinnen zu, jetzt gucken meine Eltern zu, jetzt guckt mein Bruder zu. Und man kriegt danach Nachrichten, so wie man vorher im Club angesprochen wurde und es einem gesagt wurde, hey, es war super, ich hatte super viel Spaß, habe richtig gut getanzt, danke dafür. Und das hat man zwar nur online wiederbekommen, aber trotzdem macht das irgendwie Mut und ja, das gibt einem irgendwie so ein bisschen Leben immer nach diesen Streams, aber das verfällt leider auch recht schnell wieder. Also man hat so eine Euphorie danach, aber ich sag mal, spätestens so nach 1-2 Tagen ist das alles wieder weg.
Ein Jahr Pandemie, ein Jahr ohne kulturelles Leben, ein Jahr ohne Clubs, ohne die so wichtigen sozialen Kontakte für viele. Das hat Spuren hinterlassen. Und wenn ihr merkt, dass euch der Antrieb fehlt, einfache Dinge nicht mehr zu erledigen sind, euch allein schon das Aufstehen überfordert, dann ist es wichtig, dass ihr das euren FreundInnen oder eurer Familie mitteilt. Sucht euren Hausarzt, eure Hausärztin auf. Sprecht offen darüber, wenn ihr glaubt, eine Depression zu haben. In den Shownotes hinterlege ich euch noch ein paar wichtige Adressen und Telefonnummern. Clubkultur bedeutet nämlich auch Zusammenhalt. Clubmenschen sind oft die gewählte Familie. Mein Name ist Gesine Kühne und an dieser Stelle möchte ich noch Danke an Verena Lutz sagen. Sie hat die unterschiedlichen Statements für diese Folge gesammelt. Ansonsten gilt, haltet durch, denn irgendwann sehen wir uns wieder im Club. Das war der Telekom Electronic Beats Podcast.
Abonniert den Podcast bei Apple, SoundCloud, Spotify oder Deezer.
Wir sehen uns im Club.
Bis dann.